Ja, guten Morgen, Haus des Herrn. Gottes Wort für euch heute steht in Lukas 15, wer mitlesen will, ab Vers 11. Und die zweite Stelle ist im Alten Testament, Zephania 3, 17. Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhne meines Vaters hatten Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Und verloren und ist gefunden worden. Und Zephania Kapitel 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel.
Hallo von mir. Ich bin Jessica und ich darf heute zu euch sprechen. Jetzt sagt ihr euch, hatten wir nicht genau die gleiche Geschichte schon ungefähr vor 4 Wochen oder 3 oder war das nicht so? Ja, hatten wir. Und dieses Gleichnis ist so voll, dass wir was wahrscheinlich sogar noch mindestens 4 Wochen weitermachen könnten. Aber während wir bei Ein Herz für Pharisäer uns den älteren Bruder angeguckt haben, wollen wir heute da eintauchen und uns den Vater anschauen. Und dieses Gleichnis strömt Vaterliebe aus. Reichlich, satt, badet heute. Wer schon einmal bei uns war, der hat höchstvermutlich dieses Bild schon mal bei uns gesehen. Das steht bei uns im Wohnzimmer. Und welches Bild könnte ich heute mitbringen, außer dieses? Und ich möchte euch eine Geschichte, eine kleine Geschichte zu diesem Bild erzählen oder einfach von diesem Bild erzählen. Wir haben dieses Bild in Amerika geschenkt bekommen, also ein Druck. Der Druck an sich ist garantiert nicht sehr teuer. Und ich habe ihn dann nach Deutschland gebracht und habe ihn dann später, als wir dann wussten, wo wir wohnen werden, Rahmen lassen, bin in den Laden reingegangen und habe mir, wie ich finde, schönen Rahmen ausgesucht. Und die Frau guckte mich so an, hat das gemerkt in ihrem Kopf, sie wollen ein 10-Euro-Bild für 200 € Rahmen lassen? Ich dachte mir, ja, das will ich, weil dieses Bild ist es mir wert. Und was macht dieses Bild für mich so besonders kostbar? Es wurde mir geschenkt. Und das ist für mich ein Sinnbild, gerade dass dieses Bild mir geschenkt wurde. Gott, der Vater, ist nicht eine Art von Gott, den ich gerne haben würde. Und ich mache mir den Gott und sage, Gott ist jetzt so und jetzt will ich den so haben. Und dann baue ich mir einen Rahmen drumherum und dann stelle ich ihn mir irgendwo hin und sage, so ist mein Gott. Sondern Gott offenbart sich uns als ein liebender Vater. Er schenkt sich uns als ein liebender Vater. Und es ist an uns, da Wert reinzulegen und zu sagen, das schätze ich wert. Also, wann immer ihr dieses Bild bei uns seht, es ist völlig egal, ob es zur Einrichtung passt oder nicht, dieses Bild ist es wert. Und heute schauen wir uns noch einmal den verlorenen Sohn bzw. die Geschichte des liebenden Vaters an. Hans-Peter Reuer, der eine oder andere kennt ihn von euch, hat den Tauernhof gehabt und ist bei einem Gleitschirmflug verunglückt, aber der hat gesagt, Gott, der Vater, wartet mit offenen Armen auf die Heimkehr seiner Kinder. Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich muss heimkehren zum Vater. Ist schon da. Was muss ich tun? Ich muss heimkehren zum Vater. Heute also, ich glaube an Gott, den Vater. So beginnt das Glaubensbekenntnis und wir haben zwei Komponenten da drin. Das erste und das große daran ist, dass es der Anfang ist von der Trinitätserklärung im Glaubensbekenntnis. Ja, es beginnt an, ich glaube an Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist. Das steht in Matthäus 28, 19 mit drin. Und sie ließen sich taufen oder tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du kannst heute und darfst heute nicht herausgehen, ohne zu wissen, dass wir an den dreieinigen Gott glauben. Wir glauben daran, wir sind Monotheisten, wir sagen, wir haben einen Gott, und zwar der dreieinige Gott. Es sind die drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in einer Wesenseinheit Gott. Das ist der christliche Gott, an den wir glauben. Aber ich glaube an Gott, den Vater, beinhaltet auch, ich glaube, dass Gott mein Vater ist. Das steht in Johannes 1,12. Und da steht drin, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir dürfen uns, weil wir an Jesus Christus glauben, Gottes Kinder nennen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann gibt dir Gott das Recht zu sagen, du bist Gottes Kind. Nein, du bist nicht Teil der Trinität. Du bist nicht Gott, aber du bekommst das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Das schenkt dir Gott. Ein Zitat von Martin Luther, für meinen Mann. Ihr dürft auch zuhören. Ein Zitat von Martin Luther ist, er sagte, weil er Gott ist, kann er alles für uns tun. Weil er Vater ist, will er alles für uns tun. Nochmal, weil er Gott ist, kann er alles für uns tun. Weil er Vater ist, will er alles für uns tun. Eine Kleinigkeit am Rande, die mich erfreut hat, ist, das Glaubensbekenntnis beginnt mit der Eigenschaft Gottes, Vater. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen. Ich finde es so toll, dass Gott damals es steht nicht in der Bibel, nichtsdestotrotz haben sich schlaue Menschen das zusammengestellt. Und ich finde es super, dass Gott sie beeinflusst hat und gesagt hat, ich möchte zuerst als euer Vater da drin stehen. Ich stelle die Beziehung vor alles. Ja, ich bin der Schöpfer, absolut. Ich bin allmächtig, keine Frage. Und trotzdem fangen wir an, dass wir erstmal diese Beziehung verkünden, zu sagen, ich glaube an Gott, den Vater. Und es ist nur und einzig und allein seiner Vaterliebe zu verdanken, dass wir ihn erkennen dürfen. Dass er diese ganze lange Geschichte mit Höhepunkt Jesus ist für unsere Sünden gestorben, ist auferstanden und wird wiederkommen, dass er das Ganze zusammengebaut hat, vorrangig nur, weil es Vaterliebe ist, die gnädig und barmherzig ist mit uns. Also insofern freute ich mich da einfach, als ich das gelesen habe, dachte mir, ja, das ist so gut. Es ist so gut. Und deswegen will ich halt auch gar nicht alle Bibelstellen irgendwo bringen zu, was könnte man über Gott, den Vater, auswendig sagen, sondern ich möchte mit euch eintauchen in dieses Gleichnis. Ich möchte dieses Gleichnis mit euch angucken, wie man so ein Bild anschaut. Und wenn ihr das anguckt, ich glaube, Rembrandt hat ewig lang dran gemalt, Millionen Pilger nach Petersburg, um sich's anzugucken. Viele, viele haben es bei sich im Wohnzimmer hängen. Es ist jetzt schon Jahrhunderte alt und trotzdem blicken wir auf diesen einen Moment, den er gemalt hat. Und ich glaube, er hat lang gebraucht, bis er sich überlegt hat, wie sah das aus? Wie mache ich den Vater? Wie mache ich den Sohn? Wie sieht der ältere Bruder aus? Und wir lesen dieses Gleichnis und wir lesen das so durch und sagen, aha. Und ich möchte mit euch heute eintauchen und das ein bisschen, einfach mit ein bisschen Farbe gestalten, dass wir darin verweilen. Nicht so lange wie Rembrandt bei seinem Bild, aber doch ein bisschen darin verweilen und es leben lassen. Und wenn ihr mit mir letzte Woche da wart und Annelies Predigt gehört habt, dann wisst ihr, es gibt drei Punkte, wie wir zum Glauben kommen. Also zu glauben, dass wir glauben, ja? Wisst ihr diese drei Punkte noch? Was hat der Annelie gesagt? Wissen, Glauben, Vertrauen. Also Wissen, wir wollen wissen, wie Gott ist. Glauben im Sinne von für wahr halten, dass Gott dieser Vater ist, von dem ich gehört habe. Und das dritte ist Vertrauen, dass dieser Gott auch mein Vater ist. Da wird's persönlich. Ist das mein Vater oder nicht? Und diese drei Punkte, das sind unsere Punkte von der heutigen, nennen wir es Predigt. Und jetzt gehen wir da rein. Und weil ihr alle postmoderne Leute von 2015 seid, habt ihr keine Ahnung, wie es vor 2000 Jahren in Israel war. Deswegen erkläre ich euch das jetzt, okay? Stellt euch vor, es war eine patriarchalische Gesellschaft. Will sagen, der Vater war das Oberhaupt, okay? Der Typ hatte Würde und jeder hat gemacht, was er gesagt hat. Niemand hat ihm widersprochen, ja, der ist durch den Raum gelaufen und alle haben sich so ein bisschen, so ungefähr. Und der oberste Wert in Israel, genauso wie auch heute noch vorrangig in islamischen Staaten, ist Ehre. Ehre war wichtig. Ehre zu haben war wichtig. Schande ging gar nicht. Während wir in einer Zeit leben, wo man sagt, naja gut, Schwamm drüber, ist nicht so wichtig. Es damals, wenn du das Gesicht verloren hast, dann war es vorbei. Ja, es musste in der Familie die Ehre gewahrt werden. Und damals, nicht so wie bei uns, wo man sagt, ich weiß nicht, wie mein Nachbar heißt, ist aber auch nicht so wichtig, war es so, man kannte sich. Alles, was passiert ist, war öffentlich. Da war nicht irgendwas, wo man einfach so nur für sich gemacht hat, sondern alle haben es mitgekriegt. Und die haben sich dann auch noch erzählt, weil die keinen Fernseher hatten. Das heißt, die waren, ja, alles war überall, immer. Und jetzt haben wir hier eine Geschichte über ein Erbrecht. Also müssen wir uns jetzt auch noch mit Erbrecht auseinandersetzen. Wie war das? Schon in Mose steht drin, dass der erstgeborene Sohn kriegt 2 Anteile und je nachdem, wie viele Söhne du dann hast, kriegen dann die restlichen, das, was übrig bleibt, aufgeteilt auf Anzahl der Söhne. Also sprich, wenn du 2 Söhne hast, kriegt der erste 2 Drittel und der zweite kriegt 1 Drittel. Insofern ist es in der Geschichte richtig, dass der Sohn einen Anspruch auf ein Erbe hatte. Das war völlig okay, dass er ein Erbe haben wollte. Was allerdings, und es wäre möglich gewesen, sich dieses Erbe auch schon zu Lebzeiten des Vaters zu bekommen. Aber nur ausschließlich, wenn der Vater es ihm hätte schenken wollen. Also das heißt, man konnte damals nicht gehen und sagen, hey Vater, gib mir mein Geld, sondern es ging nur darum, dass der Vater von sich aus gesagt hat, ich möchte dir mein Erbe jetzt schon geben. Und wenn der Vater das Erbe dann gab, bedeutete das, dass das Besitzrecht, also dass es ihm gehört, an den Sohn gegangen ist, aber das Verfügungsrecht blieb eigentlich beim Vater. Also so viel die graue Theorie dahinter. Sprich, eigentlich würde der Vater bis zu seinem Tod über alles bestimmen können, nur mit dem Ding, dass wenn das Besitzrecht übergegangen ist, er es zum Beispiel nicht mehr verkaufen könnte. Ja, weil es eigentlich seinem Sohn gehört. Aber alles, was dieses, nennen wir es mal Feld, also ein Feld, was dieses Feld bringt, würde, der Ertrag gehört dem Vater, das Feld gehört dem Sohn. Soweit klar? Also so, das war so die Regel. Aber eigentlich, theoretisch, kriegt man sein Erbe nach dem Tod des Vaters. Wie bei uns ja auch. So, also so wäre es gewesen. Und jetzt kennen wir schon die Geschichte und ich versuche die euch ein bisschen nachzuzählen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mir vorstellen, wie ist das? Und stellt euch vor, der Vater, nehmen wir den hier, der Vater von dem Bild sitzt an seinem Schreibtisch. Er ist beschäftigt, irgendetwas zu machen. Und er hat schon bemerkt, dass irgendwas mit seinem jüngeren Sohn nicht stimmt. Er spürt es wohl. Auf jeden Fall, die Tür fliegt auf. Sein Sohn kommt rein, baut sich vor ihm auf und sagt, Vater, gib mir dein Geld. Gib mir, was mir zusteht. Das ist nicht die Art und Weise, wie man auf jemanden zugeht und nett bittet. Man sagt, alter Kohle her, gib mir dein Geld. Und ich habe mir vorgestellt, also macht die Augen zu, stellt euch das vor, wie der Vater an dem Tisch sitzt und sein jüngerer Sohn kommt rein und ist forsch, brüsk, macht keine Worte, sagt, ich will dein Geld. Und damit erkläre ich dir automatisch, du bist für mich eigentlich so gut wie tot. Du bist mir tot, bringst du mir mehr als lebend. Und ich sehe das, wie der Vater, der an seinem Schreibtisch sitzt, erstmal die Hände vor seinem Gesicht faltet und sich fragt, wie gehe ich damit jetzt um? Wie gehe ich damit jetzt um? Was kann ich jetzt tun, damit ich, wie reagiere ich jetzt? Und der Vater liebt seinen Sohn und er will ihn nicht verlieren. Und er hat keine Möglichkeit momentan. Und er schweigt und er ist traurig und er ist bestürzt. Und nach einer Weile schaut er seinen Sohn an und nickt. Normal wäre gewesen, dass der Vater seinen Sohn maßregelt. Ja, wenn der reinkommt und sagt, hey, gib mir dein Geld, dann wäre normal, dass der Vater sagt, geht's dir noch gut? Ne? Was stimmt mit dir nicht? Wie sprichst du zu mir? Wie kommst du mir vor? Aber nein, er sagt nichts. Wenn er in die Bibel reinguckt, der Vater schweigt, er sagt nichts. Der nächste Satz, den wir hören, ist, er teilte sein Erbe. Was auch möglich gewesen wäre, er hätte seinen Sohn entlassen können. Er hätte sagen können, raus, ja, weg, nie wieder, das war's, du hast es verspielt, spinnst du. Aber das tut er nicht. Warum sagt der Vater nichts und schweigt? Ich glaube, dass er nichts sagt und schweigt, weil er seinen Sohn gewinnen will. Weil er nicht möchte, er könnte mit Macht, könnte er zwingen, dass sein Sohn nicht geht. Er könnte sie mir einfach nicht geben, dann kann der auch nicht gehen. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie der Vater seine Beziehung zu seinen Kindern möchte. Das heißt, wenn sie nicht freiwillig da sind, wenn sie nicht da sind, weil sie den Vater lieben, dann lässt er ihn auch gehen. Und er lässt ihn gehen. Und er weiß in dem Moment, wo er sein Erbe teilt, was das für Implikationen haben wird. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, der hat nicht seine Kohle auf der Bank, schreibt einen Scheck und sagt, okay, nimm mit und geh, sondern das bedeutet, ja, das linke Feld gehört deinem Bruder, das rechte Feld gehört dir. Die 5 Schafe gehören deinem Bruder, na gut, lassen wir es 20 sein, und diese 10 gehören dir. Und dann gab es den großen Ausverkauf. Ja, dann kamen alle Leute aus dem Umfeld und der Sohn ging dahin und sagt, du, ich habe ein Feld zu verkaufen. Das liegt direkt neben deinem. Brauchst du das nicht zufällig? Dann fragt er, ja, warum willst du es denn verkaufen? Sagt er, ja, weil ich weggehen will. Ja, alle haben es mitbekommen. Das wurde öffentlichst, wurde das ganze Ding dezimiert. Ein Familienbetrieb, der einfach zersplittert worden ist. Und das weiß der Vater alles. Aber weil er ihn liebt, lässt er ihn gehen. Und ich möchte dir sagen, weil Gott dich liebt, lässt er manchmal dich gehen. Kennt ihr das nicht, dass wir uns alle denken, Gott könnte mich doch zurückhalten? Weil er dich liebt, lässt er dich gehen. Also, was macht der Sohn? Verklappt das ganze Zeug, geht in ein fremdes Land, lebt ein tolles Leben, klappt aber nicht gut. Ja, er verschleudert sein Geld, er verliert alles, was er hat, er hat das Pech, es kommt eine Hungersnot mit dazu, war ja nicht vorherzusehen. Er findet sich absolut im Desaster wieder. Er ist an dem Punkt, wo er verzweifelt ist um sein Leben, er verhungert. Und dann, ja, an dem untersten aller Punkte, kommt er wieder zu sich. Schön, in der Bibel steht, er kommt zur Besinnung und er besinnt sich, dass er alles verloren hat. Er hat alles verspielt und es wird ihm klar, er hat seine Sohnschaft verspielt. Er hat seinem Vater gesagt, du bist tot für mich. Er hat seine Sohnschaft verspielt und er überlegt sich das und sagt, ich kann nur zurückgehen. Erstens, es wird ihm bewusst, mein Vater ist ein gütiger Mensch, weil er sagt, die Tagelöhner haben Fülle, haben Übermaß. Das heißt, er hat gemerkt, mein Vater ist eigentlich ein guter Mensch. Und er wird bewusst, ich kann nur noch als Tagelöhner kommen. Ich bin kein Sohn mehr. Ich kann es mir erarbeiten. Die Schuld, die ich auf mich geladen habe, die ist immens groß und ich werde sie nie abarbeiten können. Aber wenn ich richtig fett arbeite, dann kann ich wenigstens mein täglich Brot bekommen. Und er geht nach Hause. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, zu wem spricht denn Jesus? Mit wem? Wer sitzt vor Jesus, als er das erzählt? Da sitzen zwei Gruppen von Menschen. Zöllner und Sünder auf der einen Seite. Pharisäer auf der anderen Seite. Und was glaubt ihr? Was haben sich die Zöllner und Sünder in dem Moment gedacht, wo sie das gehört haben? Die standen da und sagten, ich weiß, wie der Typ sich fühlt. Ich weiß, wie sich der verlorene Sohn fühlt. Hey, du redest von meinem Leben, du redest von mir. Genau so ist mein Leben. Ich habe alles verspielt. Ich habe alles verloren. Ich lebe von einem Tag auf den nächsten. Ich bin nichts wert in dieser Gesellschaft und ich erwarte auch nicht mehr viel wert zu sein. Ja, das erwarte ich ja nicht mal. Und ich frage dich, wie geht's dir mit deinem Leben? Kennst du das, dass du manchmal da denkst, ich habe alles verspielt? Kennst du vielleicht sogar Christus gar nicht? Und ich sage, hey, ich bin nichts wert. Ich bin nichts wert. Ich habe alles falsch gemacht. Und dann kommt Gott. In die Situation kommt Gott. Was hören wir von dem Vater? Wir hören von dem Vater, sein Vater hat ihn nie aufgegeben. Er hat ihn gehen lassen, aber wir hören, dass der Patriarch, der Familienvater, Ausschau gehalten hat. Er sieht ihn als erstes. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, der Vater, wenn wir mal ein größeres Gut nehmen, ist vorne am Tor. Das ist nicht der Ort, wo der Patriarch rumhockt, sondern das ist der Ort, wo der Pförtner sitzt. Eigentlich sitzt der Patriarch drin, aber dieser nicht. Der sitzt vorne am Tor und guckt, ob sein Sohn wiedergibt. Er konnte ihn nicht halten, aber er vergisst ihn nicht. Er lässt ihn nicht auf. Er sucht nach ihm. Er hält Ausschau nach ihm. Und dann sieht er von Ferne, dass sein Sohn kommt. Und ja, was denkt ihr, was haben sich die Leute gedacht, als sie den da immer sitzen gesehen haben? Hey Mann, komm drüber. Ja, spinnst du? Wie sieht denn das aus? Geh nach Hause, dein Sohn ist eh nichts. Auf was wartest du eigentlich? Warum willst du den wieder haben? Was denkt sich der ältere Sohn? Heilvater, bin ich vielleicht auch noch da? Mache ich nicht alles richtig? Warum guckst du nach dem da? Aber es war dem Vater egal, er ist da und er hält auch schon nach seinem Sohn. Sein Sohn kommt, er sieht ihn von Ferne, er guckt und denkt sich, oh, da hinten irgendwie eine ganz gebückte Gestalt, eine ganz gebrochene Gestalt, wirklich gebrochen, kommt. Und der Vater denkt sich, oh, das ist mein Sohn. Und er rennt. Ihr habt keine Ahnung, was das bedeutet, ich wusste es auch nicht. Damals rannten Familienoberhäupter nie, okay, nie. Das wäre, wie wenn der Bürgermeister in Unterhosen aus dem Rathaus rausrennen würde. Das wäre der Moment, wo man dasteht und sich denkt, huh? What? Ja, was passiert da? Das heißt, der Vater sieht ihn, sein Herz ist bewegt, er empfindet Mitleid. Er denkt nicht an seine Schande, er empfindet Mitleid. Und er rennt. Und was denkt ihr? In dem Moment, wo der rennt, was passiert? Alle anderen rennen mit. Ich bin fest davon überzeugt. Einer sieht den Rennen, sagt, du glaubst es nicht, der rennt und rennt hinterher. Und in kürzester Zeit stehen alle da vorne. Ja, der Vater rennt hin, aber er rennt nicht nur hin, er umarmt seinen nach Schwein stinkenden Sohn. Er umarmt ihn und er küsst ihn. Und jetzt denken wir uns alle, naja, okay, das mit dem Küssen ist schon ein bisschen heftig, aber das ist halt Vaterliebe. Nee, nee. Damals bedeutete, wenn du jemanden küsst, dass du jemandem vergibst. Der Vater sieht seinen Sohn in Ferne, der ist noch gar nicht da. Er rennt hin, ungeachtet all dem, was irgendjemand darüber denken könnte, dass er rennt. Kommt er an, umarmt seinen Sohn, der stinkt ohne Ende, und küsst ihn und zeigt ihm, ich habe dir vergeben, bevor sein Sohn die Gelegenheit hatte, überhaupt seine Bußrede zu bringen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Sohn noch gar nicht gesagt hat? Ich meine, er hat schon Reue empfunden, ja? Er hat ja schon umgedreht, er ist ja schon auf dem Weg. Aber er hat noch kein Wort gesagt. Und dann setzt der Sohn an und will, in dem Moment, wo der Vater wahrscheinlich mal zu Luft kommen muss, weil der einfach nicht rennen gewöhnt ist, ja? Das heißt, der steht da und keucht. Und der Sohn denkt sich, jetzt sage ich mein Sätzchen. Und der Vater ignoriert ihn. Der Vater geht mit keinem Wort darauf ein. Der Vater sagt stattdessen zu seinem Sklaven, komm schnell, schnell, lauf, hol das beste Gewand, bring den Ring, hol die Schuhe, schlachte das Kalb. Der guckt mit keinem Moment auf das, was der Sohn gemacht hat, sondern er sieht nur eins. Die Würde von meinem Kind ist zerbrochen. Mein Kind ist zerbrochen und ich möchte es bedecken. Ich möchte sofort die Würde und den Wert meines Kindes wiederherstellen. Er lässt nach dem besten Gewand rufen. Er sagt nicht, bringt ein sauberes Gewand. Er sagt, bringt das beste Gewand. Das hat man, die höchste Ehre war es, wenn dir jemand das beste Gewand hat bringen lassen. Bringt das beste Gewand. Bringt den Ring. Der Ring, ein Siegelring, ist Autorität. Ich stelle die Autorität meines Kindes wieder her. Er lässt Schuhe bringen. Das heißt, der hatte keine Schuhe mehr. Und wenn man keine Schuhe hatte, damals, Sklaven mussten barfuß laufen. Das heißt, man konnte an Menschen sofort erkennen, welchen Stand sie haben, je nachdem, ob sie Schuhe anhatten. Wenn sie keine Schuhe anhatten, waren Sklaven. In Israel kann man das scheinbar machen. Wenn man Schuhe anhatte, war man eindeutig ein freier Bürger. Und der Vater sagt sofort, gib dem Schuhe. Mein Sohn ist wertvoll. Und er sagt, holt das Kalb. Holt das Kalb. Ich mache das öffentlich. Wir machen ein Fest. Der hat keine Gedanken darüber, was mit seiner Ehre war oder sonst irgendwas, sondern das Einzige, wovon der Vater voll ist, ist zu sagen, Fest, Freude, lasst uns freuen, lasst uns freuen, lasst uns feiern. Mein Sohn, der tot war, ist wieder lebendig geworden. Mein Sohn, der verloren war, wurde wieder gefunden. Lasst uns feiern und fröhlich sein. Das ist der Vater. Ja, und wir würden sagen, okay, wir machen heute eine Feier, aber morgen hocken wir uns dann nochmal mit unserem Sohn hin und reden dann nochmal so von Auge zu Auge, wie die letzten 20 Jahre eigentlich waren und dass das echt nicht so cool war, dass er sich doof benommen hat in der Zeit, wo er zu Hause war und dass er ja jetzt gesehen hat, wo das hinführt, wenn man nicht das macht, was man sagt, ne? Könntet ihr euch das vorstellen? Ich könnte mir dieses Gespräch vorstellen, das so in ganz in Ruhe und so weiter, nur mal so, aber trotzdem mal nochmal gesagt, das war echt doof. Von diesem Gespräch steht in der Bibel nichts. Der Vater feiert. Punkt. Und dir möchte ich sagen, Gott möchte deine Würde wiederherstellen. Leute, Gott möchte uns, wir sind wertvoll und hochgeachtet und kostbar in Gottes Augen. Und er stellt unsere Würde wieder her. Du bist wertvoll und kostbar für Gott, deinen Vater. Jetzt hat er aber zwei Söhne, ne? Der hat ja noch einen älteren Sohn. Und ich stelle mir vor, jetzt ist die Party im Gange. Ich weiß nicht wieso, ich habe keine Ahnung, ob das üblich war, aber ich stelle mir ein Zelt vor. Und in dem Zelt, ja, alles schön, so lange Reihen, Leute sitzen da, essen und so weiter. Vater sitzt so vorne, sein Sohn neben sich, der Festreigen, ja, wer jetzt neulich bei Coffee and Teach war, so ähnlich wie das Leiterteam, auf einmal da so vorne diese merkwürdige Position eingenommen hatte und so im Halbkreis rumsaß. Und auf einmal merkt er, dann denkt sich, mein Sohn müsste doch so langsam kommen. jetzt müsste doch so langsam ein älterer Sohn kommen. Und er sieht, wie so ein Raunen durch die Menge geht, Getuschel. Und er hört, was die Leute so sagen. Der Ältere ist draußen und kommt nicht rein. Und er hört, der Ältere ist draußen und er kommt nicht rein. Und er will nicht reinkommen. Und was macht er? Er geht raus. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Vater beiden Söhnen entgegengeht? Er geht dem jüngeren Sohn entgegen und er geht dem älteren Sohn entgegen. Der ältere Sohn, die Tatsache, dass er nicht reinkommt, das heißt, er widersetzt sich seinem Vater. Der ist nach wie vor immer noch Familienoberhaupt, ja? Das heißt, er tut nicht, was man von ihm erwarten würde. Der rebelliert. Der ist in einer ähnlichen Rebellion wie der junge Sohn, nur ein bisschen anders. Aber es ist Rebellion in ihm. Er sagt, nee, mit dir so nicht. Ich bin beleidigt. Und ihr könntet euch das ungefähr vorstellen. Also ich stelle mir vor, der Vater geht raus, drinnen schön, alles hell und toll. Er geht raus, draußen dunkel. Aber er weiß ja, es ist ja sein Sohn. Er weiß doch genau, wo der sich verkrochen hat, als er 5 war und wo er 7 war und wo er 14 war. Und das heißt, er weiß genau, der hockt jetzt da hinten drüben. Und dann geht der Vater vorsichtig und langsam da hinten zu seinem Sohn und er sitzt da. Verschränkte Arme. Blick in die andere Richtung. Und der Vater fängt an, mit ihm zu reden. Und der Vater sagt nicht, was machst du hier draußen, ab rein? Wie sieht denn das aus? In der Bibel steht drin, und er flehte ihn an. Oder er redete gut zu ihm. Oder er bat ihn. Ja, ich stelle mir vor, der sitzt da, verschränkte Augen. Und der Vater kommt und sagt, hey. Komm rein. Ich würde mich voll freuen, wenn du reinkommst. Du bist mir wichtig. Du fehlst mir. Ich möchte, dass du mit dabei bist. Komm rein. Komm. Und dann kommt das, was ich so gut nachvollziehen kann. Wenn ihr jetzt guckt, was da drin steht, dann merkt ihr, der Sohn denkt schon seit einer geraumen Zeit immer das Gleiche. Das, was er jetzt sagt, das ist ihm bekannt. Das hat er jetzt ganz oft schon durchgedacht. Das heißt, er kommt wieder in einer von diesen Endlosschleifen an den Anfang an und sagt jetzt einfach laut, was er sich schon die ganze Zeit endlosschleifenmäßig denkt. Und er sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen sei. Nun aber kommt dieser dein Sohn, der dein Hab und Gut mit Huren verbrast hat und dem hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Merkt ihr das? Das fällt ihm nicht gerade eben erst ein. Das denkt er schon die ganze Zeit. Kreis, kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn man richtig wütend ist, dass man ein und dasselbe sich die ganze Zeit vor Augen führt, damit man weiß, wie schlimm etwas eigentlich ist? Das muss man sich ja immer wieder sagen, bis man total überzeugt ist, dass es aber auch wirklich gar nicht geht. Und aus so einer Schleife kommt er gerade, das ist pure Bitterkeit, die da spricht. Und er streut, das ist nicht nur eine Bitterkeit, die gerade erst angefangen hat. Das denkt er schon lange. Wenn ihr jemals bei uns einen Ehevorbereitungskurs mitmachen solltet, werdet ihr irgendwann mal davon hören, dass es Gesprächsregeln der Kommunikation gibt. Und dazu gibt's eins. Niemals absolute Aussagen treffen. Ja? Nicht verallgemeinern für Ewigkeiten. Nie hast du mir. Immer habe ich. Ja, das macht er hier. Er sagt, seit Jahren arbeite ich für dich. Und nie habe ich dein Gebot übertreten. Und nie hast du mir einen Bock gegeben. Ergo, er sagt ihm, ich will eigentlich jetzt nicht mit dir darüber reden. Ich will dir einfach nur mal alles von Latz knallen, was ich richtig doof finde. Und dann kannst du von mir aus wieder gehen. Aber nein. Ja. Das ist auch schön. Was wir auch gerne machen, ist, er vergleicht sich ja auch. Ja, er guckt auf das, was kriegt sein Sohn, der tut nicht gut, bekommt das Kalb. Und er hat ja noch nicht mal einen Bock bekommen. Wie ungerecht ist das denn? Ja, Jona, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Ah, ich verstehe den gut. Ja, so ist er drauf, mit Recht bin ich zornig. Fällt euch was auf? Der ältere Sohn hat seine Sohnschaft auch nicht verstanden. Der hat genauso eine Arbeitsmentalität, wie der jüngere Sohn sie bringt. Der jüngere Sohn kommt und sagt, ich bin nicht würdig, überhaupt nicht, gar nie wieder. Ich möchte für dich jetzt ewig ackern. Damit, ja, für jede Brotkrumme, die du mir zuwirfst. Könnt ihr euch daran erinnern? Ist euch klar, was ich damit meine? Und der ältere Sohn kommt aus einer anderen Richtung, aber er sagt, ich diene dir seit Jahren. Ich habe alles getan, was du von mir wolltest. Ich habe dir gedient, ich habe gearbeitet wie blöd. Mir steht es zu, dass ich eigentlich mehr bekommen sollte als dieser Loser. Und wenn der Loser schon das Kalb kriegt, was hätte ich denn dann eigentlich kriegen müssen? Der kommt mit einer Arbeitsmentalität, der hat nicht verstanden, dass er Sohn ist. Und jetzt kommen wir wieder auf den Vater. Ich stelle mir vor, dass der Vater sich langsam zu seinem Sohn dazusetzt, so neben ihm sitzt, auch wieder die Hände faltet und sich fragt, wie kann ich in diese Selbstzentriertheit reinreden? Wie kann ich meinen Sohn aus dieser Selbstzentriertheit herausreißen, der jetzt gerade nur noch um sich selbst denkt? Und dann spricht er an und er sagt, mein Sohn, der sagt nicht, keine Ahnung, wie der geheißen hat, Simson oder so, sondern er sagt, mein Sohn. Und er versucht durchzudringen gegen das, was in dem sein Hirn die ganze Zeit abläuft. Und er, am liebsten würde er ihn schütteln und würde sagen, hey, hör mir zu. Er sagt, du bist alle Zeit bei mir. Merkt ihr, dass der Vater einen ganz anderen Fokus hat als der Sohn? Der Sohn guckt nur drauf, was er alles hat oder was er nicht hat. Und der Vater bringt als erstes das, hey, du bist alle Zeit bei mir. Worum geht's uns denn? Geht's uns darum, was du bekommst? Oder geht es darum, dass du alle Zeit in meiner Gegenwart bist? Du und ich, wir sind doch alle Zeit zusammen. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie der Vater irritiert ist und denkt, alles, was mein ist, ist dein. Der nimmt es nicht zurück, dass der das Erbe geteilt hat. Ja, das Erbe gehört immer noch seinem Sohn, aber sein Sohn hat dieses Erbe nie angetreten, hat es nie angenommen als ein Erbe. Und er sagt, alles, was mein ist dein. Der Vater guckt dir und sagt, es gehört doch alles dir. Warum diese Knechtsmentalität? Warum kommst du mit Erbsenzählerei, wenn du doch über alles eigentlich gesetzt bist? Warum diese Missgunst? Und der Vater will den älteren Sohn genauso gewinnen wie den jüngeren. Das sieht man manchmal nicht. Man denkt sich immer nur, der blöde ältere Sohn. Aber der Vater will den älteren Sohn auch gewinnen. Und er möchte ihn nicht nur gewinnen, sondern er möchte ihn weiterbringen. Er möchte ihn sagen, hey, sieh doch, ich bin barmherzig und ich möchte, dass du auch barmherzig bist. Deswegen sagt er zu ihm, aber jetzt mussten wir uns doch freuen. Wir mussten uns doch freuen. Es war eine Notwendigkeit. Man kann doch nicht anders. Ja, das ist doch klar, dass wir jetzt ein Fest feiern müssen. Denn dein Bruder, der ältere Sohn, der redet von dein Sohn. Ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Dein Sohn ist zurückgekommen. Und der Vater dreht es rum und sagt, dein Bruder. Hey, wir sind eine Familie. Dein Bruder ist zurückgekommen, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und in dem Punkt ist der Vater klar. Während ihm wurscht ist, was die Nachbarn denken, ist es ihm nicht egal, was sein Sohn denkt. Und er will, dass sein Sohn sich verändert. Und er will und erwartet, dass sein Sohn ihm ähnlich wird. Und sagt, hey, du hast dich gefälligst zu freuen. Weil wir sind eine Familie. Und ich ist mir egal, was die um uns drumherum sagen. Aber wir sind eine Familie. Wir gehören zusammen. Und das ist dein Bruder. Und deswegen müssen wir uns freuen. Und ich stelle mir das so vor, dass der Vater sozusagen sagt, Arm um das Kind. Na, Kind ist gut. Arm um den Mann. Mein lieber Sohn, ich liebe auch deinen Bruder. Ich habe genug Liebe für euch beide. Und mir ist egal, was die Nachbarn sagen. Aber ich möchte, dass du dich mit mir freust. Wir sind eine Familie und nichts kann die Sohnschaft aufheben. Nichts kann diese Sohnschaft aufheben. Und zum einen sage ich dir das, nichts kann die Sohnschaft von deinem Bruder aufheben. Aber zum anderen sage ich dir auch, nichts kann deine Sohnschaft aufheben. Egal, was ich jemandem anders tue. Nichts kann aufheben, dass ich dein Vater bin. Du brauchst gar nicht neidisch sein. Du musst gar nicht gucken, was ich mit anderen mache, weil nichts kann unsere Sohnschaft, unsere Beziehung aufheben. Und deshalb ist derjenige, den du dein Sohn nennst, ist dein Bruder. Und dann glaube ich, dass der Vater mir sagt, komm rein. Und wir wissen nicht, ob er reingekommen ist. Aber wir können das sehen. Wer einfach da steht und sagt, komm rein. Was lernen wir in dem Fall von Gott, dem Vater? Wir lernen, er geht uns hinterher. Wenn wir rumbocken, Gott geht uns hinterher. Er scheltet uns nicht, sondern er redet mit uns. Er will uns gewinnen. Hey, Gott will dich gewinnen. Und er möchte in diese Beziehung mit dir treten. Und er möchte dir vor allen Dingen auch klar machen, wo du Denkfehler hast und wo du dir eine Arbeitsmentalität aussuchst und wo Gott einfach sagt, hey, du bist mein Kind. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Aber Gott will auch, dass du dich veränderst. Gott will, dass wir barmherzig sind, wie er barmherzig ist. Dass wir gnädig sind, wie er gnädig ist. Dass wir den Nächsten höher achten, wie er den Nächsten höher achtet. Ich habe euch nochmal eine kleine Tabelle mitgebracht, die euch das ganz kurz nochmal darstellt. Und ich möchte euch fragen, welches Denken habt ihr? Kennt ihr den jüngeren Sohn? Zuerst fordert er, weil er ganz forsch ist, und dann bettelt er später, weil es schiefgegangen ist. Er hat eine Arbeitermentalität. Und jetzt ist sein Ding ist, ich möchte meine Schuld abarbeiten. Ich bin so sehr in Verdammnis, ich bin so sehr nichts wert, ich bin so schuldbeladen. Und der ältere Sohn, der hat eine Forderung, aber er sagt sie nicht. Der hat auch so eine Knechtsarbeitsmentalität. Und der guckt nur auf den Lohn. Was bringt mir das? Was kriege ich? Habe ich auch genug? Ist das auch, komme ich gut weg dabei? Er ist sehr hartherzig und selbstgerecht. Und was ist der Vater? Der Vater gibt, wenn man ihn bittet. Er schenkt Sohnschaft, bietet Beziehung an, reagiert barmherzig und agiert aus Liebe. Was ist denn dein Bild von dem Vater? Ist es dieses? Also, wissen, wie Gott der Vater ist. Nächster Punkt. Glaubst du, hältst du für wahr, dass so Gott ist? Und da gibt's nur eine einzige Frage zu. Wenn jetzt dein Nachbar zu dir kommt und zu dir sagt, hey, ich habe gehört, ihr geht durch das Glaubensbekenntnis durch. Das fängt doch an mit, ich glaube an Gott, den Vater. Was bedeutet das denn jetzt? Was erzählst du ihm? Was würdest du ihm sagen? Vermutlich würdest du sagen, Gott ist unser guter Vater, also einmal Trinität, bla bla. Dann Gott ist unser guter Vater, der hat uns lieb und so weiter und so fort. Und ich wette, jeder von uns hier im Raum könnte das relativ gut erzählen, was er über Gott denkt. Aber jetzt die Frage, was lebst du? Was lebst du? Dritter Punkt. Vertraust du darauf, dass dieser Gott dein Vater ist? Vertraust du darauf? Wisst ihr, was Vertrauen heißt? Wikipedia weiß es. Vertrauen heißt, Vertrauen ist eine subjektive Überzeugung, also kurz, es ist keine objektive Überzeugung, es ist eine subjektive Überzeugung von der Richtigkeit, Wahrheit oder Redlichkeit einer Person, einer Sache, eines Dinges, einer Handlung, was auch immer. Aber es geht darum, es ist eine subjektive Überzeugung von etwas. Und wisst ihr, was es mit subjektiven Überzeugungen auf sich hat? Man vergisst die so schnell. Die gehen so schnell weg. Ja, kaum passiert irgendwas, schon weiß man gar nicht mehr, wovon man subjektiv überzeugt ist. Wir wissen alle, dass Dinge auf den Boden fallen, weil wir Schwerkraft haben. Aber auf was, ob wir vertrauen können, das wissen wir in der Regel ganz schnell nicht mehr. Und ich möchte euch einfach nur von mir kurz erzählen. Als Annelie und ich vor Weihnachten im Auto gefahren sind zu meinen Eltern und einfach Weihnachten, ihr kennt es, vor Weihnachten ist immer alles sehr stressig und wir haben Krankheitsfall in der Familie und ganz viele andere Dinge, die einfach sehr, sehr, sehr viel waren. Und ich habe auf mich geguckt und ich habe die Brille von einem CEO aufgesetzt, ja. Ein CEO, der auf mich blickt und ich habe meine, er macht, boah, mein Gebetsleben, Katastrophe, grauenvoll, ich bete viel zu wenig. Mein Glaubensleben, oh, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ich lese zu wenig in der Bibel. Ich bin nicht liebenswürdig. Ich bin nicht freundlich. Ich denke das Falsche. Ich sage das Falsche. Ich mache furchtbar viele Fehler. Grauenvoll. Habt ihr nie, oder? Wenn man wirklich mal so über sich guckt und sich denkt, ah, alles Murks, alles Mist, alles doof. Und dann ging mein Gedanke weiter. Und zu Gott kann man ja nur kommen, wenn man alles richtig macht. Ja, zu Gott kann ich ja nur kommen, ja, ich hab noch nicht mal Kraft jetzt zu beten. Oh, ich schlechter Mensch, ich habe nicht mal Kraft zu beten. Dabei müsste ich doch jetzt beten wollen. Aber ich will nicht beten, ich kann nicht beten. Ich will schlafen. Ja, und zu Gott kann ich doch nur kommen, wenn ich alles richtig mache. Und natürlich wird mir Gott bei dieser unterirdischen Performance wird mir Gott nicht begegnen. Natürlich nicht. Ja, klar doch nicht. Ich muss erst alles richtig machen. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann kann ich wieder zu Gott kommen. Und dann ist auch klar, ja, dann geht der Himmel auf und ich bin voll bei Gott und Gott ist nah. Und dann haben wir auch die Gleichung, die erfüllt ist. Ich mache alles richtig, Gott sagt, gut gemacht. Das ist manchmal meine Vorstellung von Glauben. Und netterweise habe ich einen guten Ehemann, der ihm dann auch voll erklärt, hey, du bist total in der Arbeitsmentalität drin und du hast überhaupt nicht kapiert, was es heißt, Gottes Kind zu sein. Das kann ich dann erstmal nicht nehmen, aber ich kann da ein paar Wochen drüber nachdenken und dann wird's besser. Aber ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, was bedeutet das denn jetzt? Und mir ist klar geworden, ich glaube, ich habe schon öfter mal verstanden, was es heißt, dass Gott mein Vater ist. Und ich glaube, dass du es auch schon öfters mal verstanden hast irgendwie. Aber mein Vertrauen geht immer wieder weg. Und ich glaube, ich kann euch nicht versprechen, dass ihr es einmal verstanden haben werdet und dann für den Rest eures Lebens wird es nicht mehr euer Problem sein. Ich glaube tatsächlich, dass Vertrauen eine subjektive Überzeugung ist. Und subjektive Überzeugungen verändern sich die ganze Zeit. Und ich möchte euch da ein Bild präsentieren. Und das Bild ist, das ist wie mit einem See. Ein See, wo ganz viele Zuströme einfach reinlaufen. Ja, das ist unser Vertrauen, das wir haben. Und wenn relativ viele trübe Zuströme da reinlaufen, dann wird dieser See mit der Zeit trübe werden, richtig? Und wenn sehr viele klare Zuströme da hineinflüssen, dann wird dieser See, dieser tiefe, tiefe See, klar sein. Und alles, was du in deinem Leben erlebst, jeder Tag, wird irgendeine Komponente damit hineinnehmen. Das heißt, unser Vertrauen ist nie eine abgeschlossene Sache, sondern unsere Kunst, unsere Fähigkeit zu vertrauen, verändert sich von Tag zu Tag zu Tag zu Tag mit dem, was wir erleben, mit dem, was wir uns aussetzen, mit dem, was wir über uns denken, mit dem, was wir denken, dass andere Leute über uns denken. Ja, die sagen dir normalerweise nicht, wir denken es ja einfach nur. Ja, wenn du eine Person bist, die positiv ist, die happy durch den Tag geht, die Mentalität hat, das Glas ist halb voll, wird es dir leichter fallen zu vertrauen, als wenn du eine Person bist, die durch den Tag geht und sagt, das Glas ist halb leer. Wenn du zu den halb voll Leuten gehörst, dann ist die Welt nett zu dir. Natürlich ist Gott dein Vater, klar doch. Wenn du zu den Glas halb leer Leuten gehörst, dann ist die Welt böse. Dann musst du die ganze Zeit kämpfen. Und natürlich hast du schon wieder versaut und Gott kann dich nicht lieben. Das ist, was unser Vertrauen prägt, die Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen. Und jetzt ist die Frage, was können wir tun? Können wir etwas tun? Ich will das nicht, Leute. Ich will nicht mich selbst zerstören und mir überlegen, wie grauenvoll ich bin. Das bringt nichts. Ich möchte lernen, in Gott zu kommen. Und ich möchte lernen, seine Vaterschaft anzunehmen und meine Sohn- bzw. meine Tochterschaft anzunehmen. Und zu sagen, ich möchte Kind Gottes sein. Und da gibt's jetzt die Möglichkeit, dass wir uns überlegen, okay, was macht es, dass wir unseren See füllen mit schmutzigem Wasser oder mit gutem Wasser? Gutes Wasser ist, dankbar zu sein. Auf das zu gucken, was Gott einem Gutes gibt. Das macht David in seinem Psalm auch. Vergiss nicht, meine Seele, was Gott dir Gutes getan hat. Ja, was macht der Sohn? Der Alte, der guckt nur auf das, was alles schief ist und dreht es in seinem Kreis. Das ist so richtig viel schmutziges Wasser, in kürzester Zeit da reingepumpt zu haben. Aber was sollen wir machen? Sei dankbar. Guck mal auf das, was Gott in deinem Leben Gutes getan hat. Nähre dich daran. Was müssen wir machen? Ich muss Zeit mit Gott verbringen. Wenn ich keine Zeit mit Gott verbringe, dann kippt mein Leben. Ich komme dann sofort in das Leistungsdenken rein. Ich bin sofort der festen Überzeugung, dass ich zu nichts fähig bin. Aber wenn ich Zeit mit Gott verbringe, dann ist es mir eigentlich relativ egal, ob Dinge funktionieren oder nicht, weil ich weiß, dass ich trotzdem geliebt bin. Das heißt nicht, dass alles funktioniert, aber es fühlt sich besser an. Was ist es noch? Lerne Bibel auswendig. Lerne Wahrheiten auswendig. Fütter dich mit Wahrheiten. Sachen, die du wieder hochbringen kannst, wenn das Grauen sich nähert. Oder einfach sagst, und ich weiß, und ich weiß, und ich weiß, und ich weiß. Und lass negative Gedanken nicht zu. Das heißt nicht positive thinking, das heißt nicht, glaub dir die Welt zurecht, das heißt einfach nur, es ist deine Entscheidung, ob du das machen willst, was der ältere Sohn macht und in diese Spirale reintreten willst und sagen willst, wie furchtbar alles ist, oder ob du dich entscheidest zu sagen, nee, den Weg gehe ich nicht weiter. An der Stelle ist Schluss, ich werde nicht negativ denken, sondern ich nehme einen Bibelvers und diesen Bibelvers, den bringe ich euch jetzt bei. zum Abschluss von unserer Predigt ist das der Bibelspruch, den ich euch beibringen will. Das ist Zephania 3,17 und den könnt ihr auswendig lernen, weil der ist gut. Der Herr ist dein Gott. Der Herr, dein Gott, vor allen Dingen, ist in deiner Mitte. Er ist bei dir, er ist nahe, er ist nicht fern. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er rettet dich von all deiner Sünde, allem, was war. Christus ist dein Erlöser, er ist ein Held, der rettet. Du bist gerettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Nicht, lass uns nochmal drüber reden, sondern das ist, dass Gott nur sagt, hey, lass uns festen, lass uns feiern. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Und dieses Schweigt hat zwei Bedeutungen. Einmal heißt es, er hat dir vergeben. Er schweigt. Er sagt nicht nochmal, was du alles falsch gemacht hast. Hey, Gott verwendet das nicht gegen dich. Er hat dir vergeben. Freu dich. Und dieses Schweigen kann aber netterweise auch bedeuten, er ist einfach ruhig über dir. Er ruht über dir. Ich stelle mir das vor, wie, wisst ihr, manchmal, wenn ich ganz nah mit meinen Kindern zusammen bin, dann wünsche ich mir, dass niemand was sagt, weil das so ein schöner Moment einfach ist, so ein inniger Moment, da braucht man keine Worte. Gott schweigt über dir in Liebe. Und er jauchzt über dir mit Jubel. Und das bedeutet, er singt laut über dir. Gott brüllt über dir Begeisterung aus und denkt sich, yeah, woo, 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 super. Und ihr müsst euch vorstellen, Gott ist die ganze Zeit da und sagt, du bist cool, ich hab dich lieb. Du machst nicht alles richtig, das sagt er aber nicht. Aber er sagt, du bist einfach nur, ja, 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 go, go, go. Der ist nicht, bewertet nicht, sondern sagt, ja. Und jetzt lernen wir ihn auswendig, okay? Also, ihr macht mit. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe und er jauchzt über dich in Jubel. Nochmal. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe und er jauchzt über dich in Jubel. Herr, wir danken dir, dass du ein guter Vater bist. Herr, wir danken dir, dass du uns liebst über die Maßen. Dass du ein Gott bist, der uns begegnet, der sich freut über uns in Fröhlichkeit, der schweigt in seiner Liebe, der jubelt über uns mit Jubelgeschrei, der uns rettet und der ganz nah ist. Herr, und ich bete, dass jede Person, die jetzt da ist, die dich hört, Herr, dass du das in unserem Herzen verankerst. Herr, wir beten, dass wir eine Sohnschaft empfangen. Dass wir Kindschaft empfangen, dass wir Knechtschaft weglegen und uns neu aufatmen vor dem, dass du unser guter Vater bist. Herr, wir danken dir dafür und wir wollen gerne, gerne, gerne deine Kinder sein. Danke, Herr, dafür. Amen.